habe mir meine erste Predigt aus dem vergangenen Jahr in dieser Woche angesehen, weil es mich doch interessiert hat, was predigt man denn dann so. Ich war auch dran letztes Jahr am 3. Januar. Und weiß nicht, ob ihr das noch so ein bisschen in Erinnerung habt, die erste Predigt im letzten Jahr, da ging es um die Jahreslosung des vergangenen Jahres. Weiß die noch einer? Seid barmherzig, denn wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und nach 12 Monaten fand ich diese Predigt unglaublich prophetisch beeindruckend. Weil wir 12 Monate hinter uns haben von einem Pandemiejahr. Und wie treffend war doch dieses Wort über diesem Jahr. Wir haben uns bemüht, barmherzig zu sein mit denen, die vielleicht anders unterwegs sind als wir. Barmherzig zu sein mit Politikern, die vielleicht andere Entscheidungen getroffen haben, als wir das so sehen. Barmherzig vielleicht in unseren Familien, barmherzig mit den Lehrern in der Schule, barmherzig mit Kollegen. Ich finde für mich, dieses vergangene Jahr war ein Jahr, in dem wir Barmherzigkeit zu üben, zu lernen hatten oder lernen konnten. Ich war jedenfalls für mich beeindruckt, in was wir reingegangen sind mit dieser Jahreslosung. Viele weltweite Prediger sprachen von einem Test für die Christenheit. Sicher stand das Thema C auf der Tagesordnung und im Vordergrund, aber da waren ja noch so viel mehr andere Herausforderungen für dich und mich. Unser Leben ist im Wandel. Und da leuchtete uns die Jahreslosung. Und wer will, für viele auch durch diese Losungen jeden Tag ein Bibelwort. Jahreslosung. Ich habe es ja euch mal mitgebracht, die gibt es ja sogar noch in Buchform. Und im Jahr 2028 feiern wir dann den 300. Jahrestag von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Nicht weit entfernt von uns, hier aus Wittenberg in Herrnhut, hat dieser Graf gelebt, ein tiefgläubiger Mann, und hat Menschen um sich geschart in seiner Gemeinde. Die gibt es heute noch, die Herrnhuter Brüdergemeinde. Und diese Losungen gibt es jetzt fast 300 Jahre. Und ich habe mal nochmal nachgelesen in diesen Tagen, das ist ja ganz, ganz lustig, wie das entstanden ist. Die Herrnhuter Kirchgemeinde hatte so Singstunden. Ja, also wir genießen den Lobpreis. Und ich habe meine Frau dann, nachdem ich das wieder neu entdeckt habe, gefragt, sag mal, wie dankbar können wir sein, dass wir Lobpreis haben? Ja, dass wir nicht nur singen, es ist nicht nur Singstunden. Und sie hatten damals Singstunden, so von ganzem Herzen kam man zusammen, hatten dann so ein Gesangsbuch in Schriftform. Und dann gab es einen, der hatte da eine Auswahl, und manchmal haben sie auch spontan, Bruder Reguel hat dann gesagt, Lied Nummer 270, und dann haben sie das alle aufgeschlagen, und Gertrude hat vielleicht gedacht, boah, nicht schon wieder das Lied. Aber sie kamen zusammen zu Singstunden. Und so eines Abends trat dann der Zinzendorf auf und sagte, ich habe so den Eindruck, ich gebe euch mal hier einen Vers mit für den nächsten Tag. Und das war irgendwann der April 1728. Und dann griffen die Brüder das auf. Es war ja Brüdergemeinde, die Schwestern ließen das sich aufgreifen. Und dann am nächsten Morgen ging dann, so kannst du das lesen, ging dann dieser Bruder, der Älteste, zu den 38 Familien, die da in Herrnhut lebten, und brachte ihnen das Wort Gottes vom Vorabend für den neuen Tag. Und am nächsten Tag kam er wieder und brachte das nächste Wort Gottes zu diesen 38 Familien und sagte, das ist das Wort des Herrn für diesen neuen Tag. Und dann liest man, dass in diesen Momenten, wo er da am Klingeln war und seine Geschwister besuchte, dass dann so richtig so Seelsorgemomente entstanden und Leute ihm dann die Not des Tages ausschütteten. Und so ging er dann abends wieder in die Singstunde und brachte dann die Probleme der Menschen und Familien. Und dann kam kam das Gebet eben dazu. Das war ja auch ganz stark da bei den Herrnhutern. Gebet und Singen, Gebet und Lobpreis, Gebet und Lobpreis. Und so entstanden diese Losungen. Und ich glaube, ein paar Jahre später gab es das erste Buch in Schriftform mit den Losungen. Und jetzt läuft das in, glaube ich, 63 Sprachen, millionenfacher Ausdruck. Allein schon in Deutschland millionenfach immer noch. Ja, es gibt ja YouVersion und viele, viele andere Sachen, aber die Losungen liegen immer noch in den Kirchen und Buchläden bis heute. Und wer will, nehme sich eine und lese jeden Tag zwei Bibelverse und noch einen manchmal sehr klugen Vers und Spruch oder Song. Erstaunlich, wie sich das doch bis heute auch in unserer digitalen Welt gehalten hat. Der Spruch des Jahres: Seid nun barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Können wir den rübernehmen ins neue Jahr oder legen wir ihn jetzt weg und sagen, naja, zum Glück ist er weg? Nein, wir nehmen ihn mit rüber. Wir werden auch in diesem Jahr viele Gelegenheiten haben, Barmherzigkeit zu üben. Interessant, dass Jesus das so sagt, übt Barmherzigkeit. Mindestens für mein Leben gilt das. Ich werde damit nie fertig, mit dem Auslernen zu üben. Aber vor uns liegen 12 neue Monate und natürlich hat die Herrnhuter Losung, jetzt der Werbeblock zu Ende, auch für dieses Jahr, ich glaube schon vor 3 oder 4 Jahren, wären die Dinger immer schon fertig gemacht. Manche wissen es besser als ich. Also es ist jetzt nicht so, oh, wir haben jetzt eine Krisenzeit und jetzt kommt mal der Vers raus. Das wird ausgelost aus 1800 noch viel Versen. Und das ist schon längst gedruckt gewesen und längst fertig gewesen, bevor das Thema C überhaupt die Welt erfüllte. Und weiß jemand, wie dieses Wort für dieses Jahr heißt? Hat das schon mal jemand aufgeschlagen? Wir finden es im Johannes Kapitel 6 und ich will noch ein paar Minuten kurz einen Einblick geben in dieses doch äußerst bedeutsame Wort. Nicht nur für dieses Jahr, aber wahrscheinlich auch. Ich staune drüber, dass es dieses Jahr uns trägt und erfüllt und eine Überschrift gibt. Aber allein, wenn man sich da rein begibt in diesen Textabschnitt und da mal eine Exegese macht, dann ist das doch erstaunlich, was dieses Wort hergibt. Wir lesen es kurz. Johannes 6, das ist der 37. Vers und daraus, glaube ich, auch nur der zweite Teil. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da gab es letztes Jahr schon viele Karikaturen, Kirchen, 2G, 3G und dieser Vers. Das wollen wir mal nicht kommentieren. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er ist natürlich eingebettet in Worte Jesu und dieses in ein Gespräch überhaupt. Das ganze Kapitel Johannes 6 ist höchst erstaunlich, weil Jesus hier etwas zum Thema macht, nämlich sich selbst. Er als Mittelpunkt, er als Zentrum. Und Johannes 6 geht es um das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Das sind so die Gedanken, bevor dieses Wort kommt. Ich bin das Brot des Lebens. Und da entwickelt sich dann ein Streitgespräch auch mit seinen Jüngern. Und er provoziert natürlich. Jesus bringt die Wahrheit. Das ist ja, wenn du nicht angestoßen wirst in diesem kommenden Jahr und dir nicht etwas vorgelegt wird, wo du dich zu erregen hast, dann kommt ja keine Veränderung. Ja? Es kann ja nicht immer nur glatt sein und bügeln, sondern ich muss ja Anstoß bekommen, damit sich in meinem Leben etwas verändert. Und das war dann dieser Moment, Johannes 6, wo viele weggingen, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, das war zu viel für viele Christen. Das war zu viel von dem Prediger, das zu hören. Und dann gingen sehr, sehr viele weg und haben die Botschaft nicht verstanden. So aus diesem Streitgespräch, aus dieser Konversation kommt nun Jesus und wir lesen hier alles, sagt er, alles, was mir der Vater gibt. Und ich möchte jetzt 37 bis 40 lesen, weil das so diese Perikope ist, dieser Textabschnitt ist, in dem diese Jahreslosung steht. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist schon mal so ganz unabhängig von den Ereignissen, in denen wir leben, unabhängig von dem Zeitpunkt der Geschichte, der Weltgeschichte, aber auch Gottesgeschichte, in der wir leben. Das ist wohl ohne Frage ein bedeutsamer Moment, in dem wir leben, in der Weltgeschichte. 50 Jahre später können wir uns in den Büchern lesen irgendwie, aber im Moment noch nicht. Wir fahren auf Sicht und wir wissen nicht, was in den nächsten 5, 6, 7, 10 Jahren passiert. Aber sehr, sehr viele wachsame, gläubige Leiter dieser Welt geben die Tendenz an, ja, es mag sein, dass das Kommen Jesu sehr, 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 sehr bald stattfindet. Und wenn wir dann aufgrund dieser Perspektive in die biblischen Texte gehen, dann finden wir Beschreibungen Jesu, wie die Welt dann aussehen wird. Und dass jetzt für 2022 dieses Wort in unser Leben geschrieben wird, finde ich äußerst bemerkenswert und stark. Noch einmal diesen Text. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und der Wille des Vaters ist, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und der Wille des Vaters, Vers 39, ist, dass alles, was mir der Vater gegeben hat, nicht verloren wird. Niemand. Das war zunächst ganz physisch bei Jesus ein ganz großer, dankbarer Punkt in seinem Abschlussgebet im Garten Gethsemane. Herr, du hast mir 12 gegeben und ich habe sie bewahrt in deinem Namen. Und niemand ist verloren gegangen, nur Judas ist verloren gegangen. Aber das musste wohl so geschehen, weil es in den Schriften so stand. So Jesus sein Wort. Aber er war unglaublich glücklich, allein 3,5 Jahre es geschafft zu haben, dass keiner von seinen Jüngern weggegangen ist. Das ist ein starker Gedanke für uns. Jesus hat sich gefreut, hat das verarbeitet in seinem letzten Gebet. Er wusste, jetzt geht mein Leben zu Ende. Und was ist denn da wichtig? Wichtig ist, dass ich bewahre, was Gott geschenkt hat. Und wir sind Menschen, wir können einander nicht bewahren. Wir können alles Mögliche tun. Wir Pastoren müssen uns damit immer und immer wieder auseinandersetzen, dass Menschen ihre eigenen Wege gehen. Und wir hier sehr, sehr unbeholfen sind in dieser Welt. Und das ist ja auch so gut so. Wir sind ja hier in Freiheit. Aber es geht darum, dass jeder Mensch die Ewigkeit erreicht. Aber es beginnt damit, mit Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die allermeisten, die heute Morgen im Gottesdienst sitzen, haben diesen Schritt ihres Lebens durch. Sie sind zu Jesus gekommen, oder? Würdest du dich als einen bezeichnen, der sagt, ich habe Jesus in meinem Leben? Ich bin gläubig, ich bin wiedergeboren? Ich fand in diesen Tagen ein Wort von Spurgeon. Spurgeon war ein gewaltiger englischer Prediger im 19. Jahrhundert und sehr viel ist auch heute noch, wird auch heute noch abgeleitet von seinen Grundsätzen der Predigt und ein gewaltiger Mann Gottes in der damaligen Zeit. Und er setzt sich mit diesem Text auseinander, zu Christus kommen. Ja? so die meisten von euch, oder? Sie sagen, ich bin zu Christus gekommen, ja? Er sagt, zu Christus kommen, ja, das ist ein häufiger Ausdruck in der Bibel und in der Heiligen Schrift. Ich lese euch das mal vor. Klingt ein bisschen aus dem 19. Jahrhundert, aber ich denke, ein paar Punkte checkt ihr. Er bedeutet, dass ein Mensch seine Selbstgerechtigkeit und Sünden hinter sich lässt. Puh. Und auf den Herrn Jesus Christus vertraut, um Christi Gerechtigkeit und sein Blut zur Vergebung seiner Schuld zu empfangen. Zu Christus kommen umfasst Buße, Selbstverleugnung und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Außerdem beinhaltet es so unerlässliche Dinge wie den Glauben an die Wahrheit, ernstliches Gebet zu Gott, Unterordnung unter die Grundsätze des Evangeliums, sowie all die Dinge, die die Erlösung des Menschen begleiten. Sich zu Christus zu wenden, ist schlichtweg das Wichtigste zur Errettung des Sünders. Wer nicht zu Christus kommt, mag tun und denken, was er will, er ist noch voll bitterer Galle und Banden der Ungerechtigkeit. So, das waren die Worte eines Predigers aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Und ich dachte mir, und das Thema seiner Predigt, das er dann weiterentwickelt aufgrund dieses Textes, alle, die zu mir kommen, werden auch bei mir bleiben, sagt Jesus, ist dann seine Conclusion, sein Hauptgedanke ist, es ist unmöglich für uns als Menschen gerettet zu werden. Es braucht die Gnade von Gott. Es braucht das übernatürliche Eingreifen Gottes. Ja, ich bin schon an diesen wenigen Sätzen gescheitert, denke, boah, meine Güte, soll ich das meiner Gemeinde vorlesen? Ja, das heißt zu Christus kommen. So, jetzt nochmal die Frage, wer würde aufgrund jetzt seinen Finger heben und sagen, ja, habe ich durch. Habe ich durch. Aber irgendwie schon, oder? Irgendwie sind wir diesen Weg gegangen, wir sind zu Christus gekommen, wir haben ihn erkannt, wir lieben seine Gemeinde. Ja. Und wenn du nicht zum Gottesdienst kommen kannst, so sitzen ja einige hier heute Morgen, dann bist du tief traurig, weil du willst zur Gemeinde. Ja. Menschen sagten, Mensch, ich weine drüber, dass ich nicht zum Heiligabend-Gottesdienst kommen kann aus gesundheitlichen Gründen. Ja, was ist das denn? Das ist, dass du ergriffen wurdest von der Liebe des Vaters. Und das steht am Anfang dieses Jahres. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und der Vater im Himmel hat dich, Jesus, gegeben. Wir predigen oft, dass er dir Jesus gegeben hat. Aber nein, dieses Wort heißt hier, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das heißt, der Vater im Himmel hat dich Jesus gegeben. Du bist heute hier, weil der Vater im Himmel in seiner Liebe einen Moment in deinem Leben bestimmt hat, wo du Gott erkennen konntest. Und es ist nicht möglich, mit Gott unterwegs zu sein, ohne Jesus. Das bringt Jesus jetzt hier auf den Punkt und stellt sich eben als Erlöser hier in den Mittelpunkt. Aber was bedeutet das für uns, dass du in dieses Jahr gehen darfst und wissen darfst, ich bin doch nicht aus meinen Stücken zu Gott gekommen, sondern Gott hat mich erwählt. Und wir wollen hier jetzt nicht eine augustinische, kalvinistische Erwählungslehre jetzt hier ausbreiten, ja, von Vorherbestimmung, aber so viel sagt die Bibel, dass es eine Erwählung von Gläubigen gibt. Gott hat dich erwählt. Er hat dich berufen, sein Kind zu sein. Was es nicht gibt, was ich nicht sehen kann, ist eine Erwählung zum Verlorensein. Die lehrt die Bibel nicht. Die ergibt sich aus der Entscheidung eines jeden Menschen auf dieser Welt. Aber es gibt eine Erwählung Gottes für dein Leben. Und hey, wir dürfen heute Morgen feiern. Gott hat dich erwählt, ihn zu lieben, ihn zu kennen und ewiges Leben mit ihm zu haben. Alles, was mir der Vater gibt, das wird zu mir kommen. Deswegen, das ist Jesus seine Überzeugung. Die plakatiert er mit Aussagen wie, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja? Jesus ist überzeugt davon, außer mir kommt keiner in den Genuss, den Vater kennenzulernen. Und jeder Christ, jeder Gläubige wird das erkennen. Muslime kommen in Scharen zu Jesus Christus, weil Jesus halt nun mal der Weg ist zum Gott des Himmels. Aber er sagt ein zweites, und das ist die Jahreslosung. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist dieses griechische Wort, was wir gerne als Prediger verwenden, wenn es um Mission und um Evangelisation geht. Siehe, ich sende euch in alle Welt, geht hin in alle Welt. Ist Ekbalo. Und Ekbalo ist so hinausschleudern. Ja, du nimmst etwas und du schleuderst es durch, ja, so Silvesterknaller, ja. Du schleuderst es so weg von deiner Hand, damit du dich nicht herausschleudern. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschleudern. Den werde ich nicht wegschmeißen. Den werde ich nicht hinausstoßen, hat Luther übersetzt. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters. Und der Wille des Vaters ist eben nicht, dass er dich wegschmeißt. Auch nicht in diesem Jahr. Paulus macht mal im Römer 8 diese Aussage, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts. Wenn ich mich nicht löse von der Hand des Vaters, er wird es nie tun. Sein großes Ja steht auch über diesem Jahr. Er liebt dich. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So Jesus und sein Wort halten. Alles, was mir mein Vater gibt, wird zu mir kommen und ich werde ihn nicht hinausstoßen. Gottes Herz schlägt für Menschen im Jahr 2022. Und Gott hat ganz bestimmte Menschen Jesus gegeben und du bist einer von ihnen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir mit dieser Freude durch dieses gesamte Jahr gehen. Ich bin Gottes Kind. Der Vater im Himmel, dieser nicht zu begreifende, zu fassende Gott, hat mich Jesus gegeben. Und Jesus wird in diesem Jahr dafür sorgen, dass ich nicht herausgeschleudert werde. Jemand hat mal so einen klugen Satz gesagt, die Erkenntnis der Unveränderlichkeit der ewigen Ratschlüsse Gottes gibt wie nichts anderes Ruhe, Ausgeglichenheit, Mut und Durchhaltevermögen. Hier in diesem Wort, deswegen habe ich gesagt, es ist so ein besonderes Wort von Jesus, so ein ganz tiefes, besonderes Wort. Das zeigt hier diese Unveränderlichkeit des Beschlusses Gottes. Gott hat beschlossen, dich zu erretten und dir ewiges Leben zu geben. Ob Malermeister, ob alleinerziehend, Gott hat beschlossen, dir ewiges Leben zu geben in Jesus. Und egal durch welche Herausforderungen du in diesem Jahr gehst, diese Erkenntnis, dieses Unveränderlichen, es wird so bleiben, gibt uns Ruhe, Ausgeglichenheit, Mut und Durchhaltevermögen. Möge sich dieses Wort in unserem Leben so erfüllen. Gott hat uns erlöst und du bist drauf eingegangen, du hast deine Selbstgerechtigkeit gekreuzigt. Du hast diesen menschlichen Stolz, das Wesen des Menschen überwinden können mit der Gnade Gottes. Das, was fast nicht möglich ist. Alles, was an Segnungen Gottes auf diese Welt kommt, scheitert an unserer Starrsinnigkeit des Herzens. Und die zu überwinden, das nennt die Bibel Demut. Und das schenke uns der Herr an diesem neuen Jahr, dass wir an der Demut festhalten und so Gottes Reich in unserem Leben erfahren. Jesus sagt, im Johannes 10 spricht er über diese Schafe. Die Schafe hören meine Stimme. Ja? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Da haben wir es wieder. Und was mein Herz so berührt an diesem Satz für das kommende Jahr, ist eben, wenn es stimmen sollte, was wir erst im Rückblick richtig definieren können, wenn es stimmen sollte, dass wir ganz dicht an der Wiederkunft des Herrn dran sind und dass der Säkularismus und die Gottlosigkeit überhand nehmen wird in unserer Welt, sagt Jesus, viele werden vom Glauben abfallen. Dann ist das ein unglaublich mutmachendes, tröstendes Wort für das Jahr 2022. In Anbetracht von dem großen Abfall am Ende der Zeit, wo Menschen weggehen werden, dass wir beten können und sagen, Gott, bitte, lass niemanden, den du erlöst hast, aus unserem Umkreis verloren gehen. Niemanden. Schenke uns die Demut. Schenke uns die Demut unseres Herzens, uns immer wieder unterzuordnen, unter den Willen des Wortes Gottes. Für diese Zeiten des allgemeinen Abfalls will dieses Wort uns eine unerschütterliche Grundlage geben. Und wir gehen durch schwierige Zeiten. Und die Kirche Jesu war niemals war es ein leichter Spaziergang für die Gemeinde Jesu. Und hey, lass uns auch mitnehmen für dieses Jahr, dass wir für alle, die am und im Reich Gottes arbeiten, ob vollzeitlich oder ehrenamtlich, dass wir für sie beten, dass wir sie ermutigen, dass wir für sie da sind. Einfacher wird es nicht. Es ist hart zu sehen, wenn Gemeinden aufgeben und zusammenbrechen. Es ist hart miterleben zu müssen, dass schon mehrere meiner Kollegen durch Corona gestorben sind, die richtig fit sind. Jetzt gerade wieder einer in Thüringen. Gerade in unseren Bundesländern. Gerade da, wo wir nicht genug haben können von Männern und Frauen, die für Jesus unterwegs sind. Und Jesus spricht dieses Wort in unser Leben und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, es bleibt diese Gewissheit Jesu, aber es bleibt auch die Gemeinde Jesu. Die bleibt, trotz aller Angriffe, trotz aller Schwierigkeiten. Gemeinde ist der wichtigste Ort, wo wir in Zukunft sein dürfen. Weil Jesus sagt, meine Gemeinde wird nicht überwältigt werden von den Pforten der Hölle. Ja, die Kirche Jesu hat viele Fehler gemacht. Ja, sie hat viele Rückschläge erlebt, auch in Europa. Und wir in Europa haben noch eine besondere Form des Lebens der Kirche Jesu. Aber dennoch sammelt Gott seine Gläubigen und seine Kinder. Er sammelt sie. Und wir wollen hier als Jesusgemeinde im Jahr 2022 ganz bewusst nach diesem Wort leben. Oder was der Vater Jesus gegeben hat. Es ist Jesus seine Gemeinde. Ich bin dankbar für den Namen, den wir immer noch tragen als Gemeinde. Es ist Jesus Gemeinde. Habe ich mal eine Führung gemacht in der Stadtkirche und da kam dann unser bekannter Martin Luther da und spielte so ein bisschen seine Rolle und sprach uns als Gruppe an, wo kommt ihr denn her? Und die sagten, wir kommen aus der Jesusgemeinde Wittenberg. Und er, wer ist Jesusgemeinde Wittenberg? Wir sind alle Jesusgemeinde. Ich sage, genau, wir sind alle Jesus seine Gemeinde. Und diese Gemeinde wird nicht überwältigt werden hier in unserem Landkreis. Es ist ein ganz großer Segen für die Menschheit. Wir sind relevant für die Politik, für die Gesellschaft, weil wir beten, weil wir versöhnen, weil wir Mut machen und weil wir den Draht zum Himmel intensivieren. Und das ist mein letzter Punkt, die Mission bleibt, der Auftrag bleibt. Wir haben eine Mission. Als Gemeinde unterwegs zu sein, heißt, dass wir das Evangelium verkündigen. Wir feiern Gottesdienste Sonntagmorgen. Amen. Wir kommen zusammen. Wir lassen es nicht einreißen, auch wenn wir müde sind von gestern Abend. Wir kommen zum Gottesdienst. Weil Gott das seit Esra 400 vor Christus so angelegt hat. Wort Gottesdienst. Verkündigung. Lobpreis. Lobpreis, nicht nur singen, wir machen es weiter in diesem Jahr. Wir ertragen einander, wir machen mit, wir beten. Wir wollen diese Mittwochabende weiter vorantreiben, dass wir Mittwoch für Mittwoch beten. Auch nächste Woche ist Allianz Gebetswoche. Ja? Wir laden ein, hier zum Montagabend mal hier und dann geht es Dienstag rüber zur Hoffnungskirche. Mittwoch sind wir im Ratssaal vom alten Rathaus und haben Politiker eingeladen und wollen die mal befragen, wie sie mit Barmherzigkeit unterwegs sind und dann für sie beten. Aber auch die Woche drauf wollen wir als Gemeinde unsere Fasten-Gebetswoche halten und zusammenkommen zum Beten. Und Fasten ist doch wieder cool, ja. Viele haben sich schon danach gesehnt jetzt aus den Weihnachtsfeiertagen raus. Endlich, wann ist endlich wieder Januar, dass ich fasten kann? Habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Fand das beeindruckend. Ich ahne ja, welches Motiv dahinter steckt, aber lass es uns auch nutzen für das Reich Gottes. Und ich ende mit 1. Timotheus Kapitel 2, die vier Verse, ab Vers 1. Paulus sagt dem Timotheus: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieses Jahr ist ein Jahr der Ernte. Dieses Jahr ist ein Jahr, wo wir Menschen zu Jesus führen können. Vielleicht im größeren, vielleicht im kleineren Rahmen. Und Paulus sagt: Ich ermahne ihr Leben, dass ihr nicht zuallererst demonstrieren geht, sondern betet, um ein ruhiges, stilles Leben zu führen. Es ist egal, wer an der Macht ist. Hauptsache, es nimmt jemand Verantwortung zum Führen. Und unser Job ist es, dass wir für Könige und alle, die in Hoheit sind, beten mögen. Ich hatte jemanden zu Hause sitzen dieser Tage, nicht aus meiner Familie, und ja, es war so gemütlich abends, ja, wir wollten irgendwie ein bisschen was gucken und Nachrichten schauen, dann kam so Politiker irgendwie, und dann rannte die Person raus: Also ich kann gerade keine Politiker mehr sehen. Hat mich tief beeindruckt, wie wir Menschen unterwegs sein können in unserem Herzen. Freunde, lass uns vorher stoppen mit unseren Gedanken, mit unseren Ansichten. Lass es nicht so weit kommen in diesem Jahr, dass du die Gesichter deiner Politiker nicht mehr sehen kannst. Lass uns Gott bitten, dass er uns ein demütiges Herz schenkt, weil unser Leben, unsere Welt ist nicht abhängig von der Politik, sie ist abhängig von Gott. Und Paulus hatte keinen Spaß mit seinen römischen Königen. Die Christenheit, das war kein witziges, schönes Leben unter den Despoten der damaligen Diktatoren. Nicht zu vergleichen mit dem Leben, was wir führen dürfen. In Demokratie und Freiheit. Und trotzdem, Paulus und seine Christen unter solchen Umständen lebten, machen sie hier eindeutiges Statement. Ich ermahne, sagt Paulus, ich ermahne dich, dass wir flehen, dass wir Gebete und Fürbitten und Danksagungen tun für alle Menschen, für alle Könige, für alle Regierenden, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, in allem Respekt vor Gott und Ehrbarkeit. Das gefällt Gott, aber dann Vers 4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sind eine Gemeinde, keine Sitzmeinde. Wir wollen in Bewegung bleiben. Wir wollen dafür beten, dass wir Taufen haben. Und dazu heißt es, dass wir Alpha-Kurse haben können, dass wir unterwegs sein können, Kollegen, Freunde, Menschen ins Gespräch zu kommen und schauen. Einfach schauen, wer ist vorbereitet von Gott. Weil Gott, glaube ich, auch in diesem Jahr Menschen in Wittenberg und unserem Landkreis und in Dessau hat, und da, wo du wohnst, am Livestream, die er Jesus geben möchte. Und Jesus nimmt sie voller Liebe und sagt: Wer dann zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Du darfst in dieses Jahr gehen mit der Gewissheit, er ist bei dir. Vater, wir danken dir für dein Wort und für die Zuversicht und den Ausblick in dieses neue Jahr. Und für dieses tiefe, gewaltige Wort, was du über uns gestellt hast als Christenheit, millionenfach über diese Welt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Möge dein Wort, möge dieses Wort leuchten über uns 365 Tage. Mögen wir Predigten hören, en masse, Herr, über diesem Wort. Mögen wir selber über dieses Wort meditieren und mögest du zu uns sprechen, Herr, tiefer und tiefer und tiefer. Was du damit uns zu sagen hast. Danke, Vater, für diese Zeit heute Morgen, dass wir wissen dürfen, morgen, der 3. Januar, wird ein guter Tag, weil du da bist und weil ich dir gehöre. Und meine Freundschaft zu dir Und deine Freundschaft zu mir ist eine Never-Ending-Story. Sie hört niemals auf. Danke, dass wir uns kennen dürfen, Vater im Himmel. Danke, dass ich in deiner Gemeinde sein darf. Danke, dass ich mit dir unterwegs bin in meinem Alltag. Danke, dass ich meinen Teil dazu tun kann, damit das Reich Gottes sich weiter ausbreitet, auch in diesem kommenden Jahr, in dem ich beten darf und beten darf und beten darf und segnen darf und mit deinem Wesen unterwegs sein darf, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Oh, wie gut wird es mir gehen in diesem Jahr. Vielleicht magst du dieses Wort aussprechen über deinem Leben. Oh, wie gut wird es mir gehen in diesem Jahr, weil du da bist, weil ich dich habe, weil ich diese unerschütterliche Verheißung habe. Oh, wie gut wird es mir gehen, Herr. Du gibst mich nicht auf und du gebrauchst mich, um Menschen das Evangelium zu zeigen.